Katerstimmung, trübe Lieder, Tränensäcke. Das eingefallene Gesicht im Spiegel zeigt sein Feindbild. Je genauer er hinsieht, desto größer werden Details. Konturen seines Ichs verschwinden. Jeden Morgen stellt er dem Mann im Spiegel die gleiche Frage, schneidet sich beim Rasieren am rechten Nasenflügel. Dunkelrotes Blut rinselt durch weißen Rasierschaum, tropft in das Becken, verwässert, läuft in den Siphon. Er schabt sich frei und erkennt, was von ihm übrig geblieben ist. Das Rasierwasser verhüllt es kaum. Der Nachrichtensprecher im Frühstücksfernsehen verkündet lächelnd das Concerto Caotico. Hinter der Maske seines Lächelns lauert der Pesthauch des inneren Zerfalls. Der Toaster kokelt das Brot an, das Spiegelei zerbrät, der pechschwarze Kaffee schmeckt bitter. Die Vitamintablette pusht nicht. Verkehrsinsel. An einer Ampel stehen Kinder in Startposition, Autofahrer sehen gelb. Die Kinder starten zum Sprint, hoppeln los, als seien sie Spielzeughasen. Das Jüngste ist zu langsam, es hat die Mutprobe nicht bestanden. Sie nutzen nur 80% der Ihnen zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Wollen Sie einen Persönlichkeitstest machen? Beklagt der Vertreter einer Sekte den Verlust tradierter Identitäten. Ey, sorry, Alter, bin dreimal durchgefallen, lächelt der Kuttenträger den Lebenszeitvampir nieder und verzichtet auf modulare Dienstleistung. Der Phänotyp vergangener Juvenilität ist Alterungsprozessen unterworfen. Die Formation seiner rebellischen Unangepasstheit ruft den Eindruck von Bedürftigkeit wach. Auf dem Vorplatz des U-Bahnhofs proben Skateboardfahrer für den Winterurlaub. Ihr Ziel ist der Umweg. Die Slalomstangen sind beweglich. Eine alte Frau zieht ihren Einkaufswagen unglücklich zur Seite. Das Kamikaze-Kid kommt mit einer Platzwunde davon. Es muss heute nicht zur Schule. Ein Skin wird ertappt, wie einer türkischen Hausfrau im Supermarkt Schokolade in die Einkaufstasche steckt, um nachher die Belohnung für Ladendiebstahl zu kassieren. Der wahre Taschendieb entkommt mit seiner Beute über die Gleise. Er achtet nicht auf die entgegenkommende Bahn. Morgens im öffentlichen Nahverkehr sieht man die Wurmhaftigkeit des Menschen, dessen Unfähigkeit zu Glück und erlösendem Wandel der Optionen. Er sitzt über diese Menschen nicht zu Gericht, verzeichnet beiläufig ihr Leid. Menschlichkeit erscheint als die Schwäche des anderen. Er registriert mit analytischem Verstand, was geschaffen wurde und wie es gemacht ist. Ihre Hautausdünstungen verraten die schlecht verdaute Mahlzeit vom Vorabend. Die Mitreisenden greifen nach den Haltegriffen und lüften ihre Achseln. Es riecht nach Ohrenschmalz, Haarfett und Gel. Der Frühverkehr stockt, die Strapp steckt im Verkehrsstau, er steigt um. Ey, Alterchen, Bock auf eine kurze Nummer auf dem Klo? Flüstert ihm eine Hagehure in der vollbesetzten S-Bahn ins Ohr. Er wendet sich ihr zu. Sie ist blutjung, etwa im Alter seiner Tochter, hat während der Nachtschicht nicht genug verdient. Er greift unauffällig unter ihren Minirock, tastet über ihren Oberschenkel, schiebt einen Geldschein unter ihren G-String. Sie geht auf die Toilette, verriegelt die Tür nicht. Er steigt eine Haltestelle zu früh aus und sucht vergeblich nach Blickachsen. Vitrine des Verfalls. Die Arbeitersiedlung wird nicht saniert, da es mehr Profit bringt, sie als Filmkulisse zu vermieten. Die Ruinenbewohner müssen nicht mehr ausgebeutet werden. Sie werden nicht mehr gebraucht. Vorschriften sind dazu da, diese Menschen zu demütigen. So kann man einander Gewalt antun, ohne sich die Finger schmutzig zu machen. Gewalt ist nicht in den Stahl einer Waffe gegossen. Sie ist das Verhältnis der Menschen untereinander. Das, was man strukturelle Gewalt nennt, wird immer von Menschen an Menschen ausgeübt. Aushäusiger Hospitalismus. Obdachlose unterhalten sich mit rudernden Armbewegungen. Der Wirtschaftsprozess hat sie ausgespien. Sie bilden in einer Gesellschaft der Arbeitsreligion keine Reservearmeen für kommende Produktionsfeldzüge. Ihre Arbeitskraft zu nutzen erscheint niemandem rentabel. Der ökonomische Effekt den sie als Konsumenten machen, bleibt marginal. Das Warten auf den Fluren der Ämter, die wachsende Wut und Hilflosigkeit, der aufkommende Selbsthass, weil man nichts zustande bringt und aus dem System ausgeschlossen bleibt. Das Leben hat diese Menschen befallen wie eine bösartige Krankheit. Sie trinken, bis sie müde genug zum Schlafen sind. Ihr aktives Sterben ist die radikalste Form ihres Protestes. Dieser Stadtteil wird von schönen Menschen regiert, die von Plakaten hinablächeln. Sie tragen Armani-Anzüge und Gucci-Kostüme, sind jung, sexy und offenbar reich. Wirken bestimmt, geordnet, bleiben cool und surfen elegant auf der Geldwelle. Die Drogenhändler im Veedel sind Kapitalisten, die Chancen erkennen, Unternehmergeist zeigen, ein investitionsfreudiges Klima schaffen und zwischen Ökonomie und Schattenwirtschaft unterscheiden. Eckensteher greifen zu Tricks, um beim Verteilungskampf um Waren und Geld nicht außen vor zu bleiben. Pitbull-Halter sammeln Elektroschrott, zünden ihn an und verkaufen das gewonnene Altmetall, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Rapper, Schlepper, Bauernfänger. Das Problem besteht darin, Städte zu schaffen, die sich anpassen an die neue Gesellschaft und an die sich abzeichnenden neuen Menschen. Realität ist eine Peripherie, deren Randständigkeit umso trostloser erscheint, dass ein Zentrum nicht mehr zu geben scheint. Im Gewirr des neuen Verkehrsleitsystems ist alles dem Verfall preisgegeben. Der Straßenbelag wird aufgerissen, Maloche erneuern die marode Kanalisation, Presslufthämmer lassen ein Crescendo erklingen. Der Vorarbeiter pfeift den Gassenhauer über die Berliner Luft. Antriebsschwäche führt zu einer inneren Leere, die nicht gefüllt wird. Aus Missachtung wird Selbstverachtung. Er weicht diesen Typen aus, tritt auf den Hut eines Bettlers. Das Elend bekommt ein Gesicht. Es schaut einem mit leeren Augen und versteinerter Miene an. Der Systemwechsel hat neue Reiche produziert, die nicht über die Quelle ihres Reichtums Auskunft geben. Der Beinamputierte hat keine Kraft mehr, sich zu wehren. Er kümmert sich darum, den Tag zu überstehen. Wer nicht gewinnt, wird nachdenklich. Wer dauernd verliert, ärgert sich. Flehend hält ihm der Sozialentkoppelte seinen Hut, denn entschuldigend lässt er einen kleinen Schein hineingleiten. Eigentum verpflichtet, heißt es im Grundgesetz, die Ware. Revolution wäre Steuerhelligkeit. Die Wut bedankt sich der Berber und wünscht einen schönen Tag noch. Guten Morgen, mein Engel. Tag, Chef, schlecht geschlafen, Woll. Sag mir einen triftigen Grund dafür, wofür wir noch leben. Denk darüber nach, wenn du die Midlife-Crisis überwunden hast. Schnurrt sie. Sharon ist eine aufgetriedelte Hippieschnecke voller Wortgewölk und Lifestyle-Schmuss. Sie setzt den Kopfhörer auf und tippt ein Diktat ab. Sekretärinnen müssen tagtäglich bemüht sein, die Differenz zwischen Überanpassung zu negieren. Deshalb reagiert sie gereizt, wenn man sie auf ihr besonders weibliches Berufsvermögen anspricht. Ihm reicht es, dass die Daktylografin seine Termine koordiniert und das Softwarepaket beherrscht. Bei anderen Mitarbeitern verlangt er analytisches Denken und legt Wert auf Soft Skills. Wichtige Aspekte der Persönlichkeitskompetenz sind ihm Veränderungsbereitschaft, Belastbarkeit, Einstellung zur Arbeit, Kritikfähigkeit und die Bereitschaft zur Selbstreflexion. Denkapparate funktionieren auf den Schienen verschiedener Parallelrealitäten, zwischen denen sie hin und her schalten können. Keine dieser Realitäten ist prinzipiell realer oder irrealer als eine andere. Auf dem Weg zu seinem Büro greift er die Post, entsorgt lästige Briefe in der Rundablage, setzt sich an den Arbeitsplatz, schaltet den Rechner ein, schlüpft in seine Hausschuhe, zündet die erste Arbeitszigarette an. Auf dem Bildschirm leuchten nur mehr Fragmente der Programme auf. Ein tückischer Virus hat die Festplatte weggeätzt. Seine Forschungsergebnisse sind abgestürzt. Er greift nach seiner Büroflasche, gießt sich einen Drink ein und spült den schalen Geschmack aus dem Mund. Von innerer Unruhe getrieben, stellt er sich ans Fenster, um die Wolken beim Vorüberziehen zu betrachten. Sie skizzieren keinen Entwurf, transportieren keine Bedeutung, verkünden keine Botschaft, bestehen aus kleinsten Wassertröpfchen oder Eiskristallen. Die Ikonen des Augenblicks erscheinen ihm als Spielfläche der Elemente. Vom Wind getrieben, beim ersten Anstieg vom Gebirg beginnen sie sich zu entleeren. Verführerische Spiel der Schatten, das Öffnen der Wolkendecke erscheint ihm als Vorhang für ein Stück. Er will die Wolken mit einer Poesie des ersten Blicks einfrieren und die Welt noch einmal neu entstehen lassen und versucht, die Wirklichkeit da zu verstehen, wo sie nichts preisgeben möchte. Im Büro auf dem Lichthof gegenüber liegt die Chefsekretärin mit gespreizten Beinen auf dem Schreibtisch, über sie gebeugt sein Vorgesetzter, der in der Eile vergessen hat, die Vorhänge zuzuziehen und sie wie ein Presslufthammer pudert. Das Lächerliche ist immer auch traurig. Das Hässlichste und Albernste kann ein Wimpernschlag lang das Allerschönste sein. Man darf es nur nicht festhalten wollen. Lächelt zähmer diabolisch, greift zu seinem Feldtelefon und ruft bei seinem Chef an. Dieser nimmt nach einer Weile schnaufend ab. Gott beobachtet dich, flüstert Zelma sinister. Sein Vorgesetzter greift sie an die Brust und bricht zusammen. Zelma gießt sich einen weiteren Drink ein, greift mit der anderen Hand zum Haustelefon und ruft den Rettungsdienst an.